Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Unsere letzte Episode, unsere letzte Folge unseres Podcasts dieses Jahr. Herzlich willkommen dazu. Jens, auch dir. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, moin moin, grüß Gott. Schon wieder die letzte Folge. Interessant, das Jahr ist schon wieder vorbei, Axel.
Das Jahr ist schon wieder vorbei und das ging rasend schnell. Und ja, also lass uns einfach mal schauen, was wir heute vorhaben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Jens und ich haben uns gestern ganz kurz mal abgestimmt, was wir heute so machen wollen, haben aber dann gesagt, dass wir uns keine bestimmte Agenda vornehmen, sondern das wird so ein kleiner Überraschungspodcast. Jeder hat ein bisschen was recherchiert, wir haben mal ein paar grobe Themen abgestimmt, aber ansonsten lasst euch einfach auch mal überraschen und lasst euch durch die letzte Episode des Jahres tragen. Jens, ich fange einfach mal an, weil ich habe nämlich ein paar Sachen für uns beide recherchiert und auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Einfach mal ein paar Zahlen, Daten und Fakten. Wir haben unsere erste Folge 2024 am 01.01.2024 rausgebracht. Wir kommen ja immer montags raus und der 01.01. war ein Montag dieses Jahr, also 2024. Und unsere letzte Folge wird am 30.12. erscheinen. Heute nehmen wir sie auf. Und ja, was schätzt du denn, Jens, wie viele Stunden haben wir unseren Zuhörern denn geboten dieses Jahr?
Also ich würde mal über den Daumen gepeilt, so um die 75 Stunden.
Naja, also veröffentlicht haben wir 42 Stunden, 42 Minuten und 16 Sekunden. Aber du bist natürlich gut dabei mit deinen 75, 80 Stunden. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir das alles so zusammenrechnen, haben wir ungefähr jeder von uns so eine Stunde Vorbereitung, vielleicht auch mal zwei. Dann müssen wir das Ganze auch noch schneiden, veröffentlichen und. Das heißt also, da kommt schon einiges zusammen. Ich würde sagen, insgesamt würde ich mal so unseren Aufwand auf 100 Stunden beziffern. Und unsere Zuschauerzahlen steigen und steigen und steigen immer noch. Und das ist total toll. Deshalb am Jahresende an euch da draußen vielen, vielen Dank, dass ihr uns treu bleibt oder treu geblieben seid dieses Jahr, uns immer gehört habt. Und wir machen für euch immer gute Podcasts, auch in 2025. So, Jens, jetzt kannst du auch noch mal was sagen, oder? Ja, klar.
Ja, was soll ich sagen? Also du hast das sehr schön aufbereitet. Wunderbar. Ich schaue so ungern zurück. Ich gucke mal gerne nach vorne. Ja, und gestern haben wir ja, muss ich glatt mal drüber lachen, gestern hat Herr Steinmeier ja den Bundestag aufgelöst.
Richtig.
Offiziell. Und ich fand es sehr interessant, was er gesagt hat. Er hat gesagt, in Zukunft muss das Problemlösen wieder zum Kerngeschäft der Politik werden. Damit hat er ja auch gesagt, in den letzten Jahren wurden keine Probleme gelöst. Wenn man es mal frei übersetzt. Ja, wäre schön, wenn das wieder in diese Richtung ginge und zum Beispiel das Opernhaus in Köln mal endlich beendet würde. Axel, was hast du dazu zu sagen? Eins der größten Steuerverschwendungsobjekte, Projekte, die wir, glaube ich, in diesem Land haben.
Unfassbar. Genau. Ich glaube, das ist sogar das größte Steuerverschwendungsprojekt. Und du weißt, da triffst du ja bei mir so einen wunden Punkt, weil das ist halt so echt so ein Ding, wo ich denke, Mensch, 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 Mensch. Auch wenn wir jetzt hier einen Gesundheitspodcast haben, aber darüber stolpert man ja in Köln. Wahnsinn. 1,5 Milliarden Kosten im Moment. Stand irgendwann vor ein paar Wochen, glaube ich, über 370 Millionen an Zinsen, die gezahlt werden für die ganzen Kredite. Und es ist immer noch nicht fertig. Und jetzt werden noch mal 200 neue, habe ich gelesen, 200 neue Arbeiter irgendwie verpflichtet, die garantieren sollen, dass dann im Herbst 2025 endlich die Oper wieder eröffnet wird. Da kann man einfach nur mit dem Kopf schütteln und dem Herrn Steinmeier recht geben, dass in Zukunft wirklich auch mal wieder vernünftige Lösungen, ja, aus unserer Sicht vernünftige Lösungen an den Start gebracht werden müssen.
Ja, und der Fun Fact ist ja, dass die Operngesellschaft oder wie auch immer sie heißt, also die Leute, die da dann einziehen wollen, dass die ja schon gar nicht mehr einziehen möchten, weil ja die Technik total veraltet ist inzwischen. Die haben nämlich vor 12 Jahren angefangen. Und was sind 12 Jahre in der digitalen Welt? Das ist ein Quantensprung. Also von daher können sie eigentlich direkt, wenn sie einziehen im nächsten Jahr, dann direkt wieder die Technik erneuern. Aber was ja das Spannende ist an der ganzen Geschichte, ist ja, das ist ja niemand dafür verantwortlich. Also da greift ja irgendjemand in die Steuerkiste, ja, also unsere Steuergelder. Ja, und das scheint ja irgendwie ohne Ende zu sein. Also ich weiß nicht, wie Politik da ganz oben funktioniert, wie da Entscheidungen getroffen werden. Ich habe das nur damals, als mein Vater Lokalpolitiker war, mitbekommen. Der hat dann irgendwann völlig frustriert aufgehört nach, ich glaube, 10, 15 Jahren in der Lokalpolitik. Ich habe ja noch als kleines Kind, um mein Taschengeld damals aufzubessern, habe ich ja mal Wahlplakate rumgefahren. Hab die dann so an die Bäume getackert, bin an die Postkästen der Leute, hab die Köpfe, die zu wählenden Köpfe dann in die Postkästen geworfen. Und naja, was soll man dazu sagen? Man wird natürlich so ein bisschen gebrandet, ja. So wie wir beide eben auch durch den Fußballclub, den wir jetzt schon seit über 50 Jahren, kann man schon fast sagen, die Stange halten. Und man muss sagen, es war ja nicht immer alles gut, ja. Also klar, wir sind Fans, wir gehen da immer wieder hin und wir vertreten diese Farben. Und ich kann mir auch in meinem Leben überhaupt nie vorstellen, dass ich das überhaupt je nochmal irgendwie ändere oder so. Ich kann vielleicht das Interesse an Fußball verlieren, aber wenn es um Fußball geht, geht es um meinen Verein. Und das aus der privaten Brille, wenn es jetzt beruflich, wenn es jetzt professionell wird, dann muss man natürlich die Neutralität halten. Aber klar, so ist man irgendwie in seiner Kindheit letztendlich gebrandet worden und wir haben uns ja auch so ein bisschen angeguckt, was denn im nächsten Jahr so alles kommen kann. Und im Februar ist ja die Wahl und im März kommt der März.
Ja, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Aber du hast ein gutes Stichwort genannt. Zwar nicht vom Merz, aber vom Herrn Lindner kommt die Aussage, du sagtest gerade Steuerverschwendung für die Oper oder auch für andere Sanierungsprojekte, Steuerverschwendung. Und die FDP, ich habe so mal ein bisschen durch die Wahlprogramme gestöbert, ob ich da auch was zu Gesundheit finde. Und bei der FDP fällt halt auf, so ein Satz, sie wollen für erhebliche Steuererleichterungen sorgen. Und da muss ich ja so lachen, weil ich kann mich erinnern, ich glaube schon Kohl wollte das, glaube ich, erhebliche Steuererleichterungen. Und das zog sich, glaube ich, über mehrere Bundesregierungen hinweg, dass sie erhebliche Steuererleichterungen machen wollten. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht wer, aber irgendeiner wollte mal eine Steuererklärung, die man auf dem Bierdeckel machen kann.
Ja, das war Herr Merz.
Das war Herr Merz,
Und
genau.
das war Herr Merz in
Stimmt.
2003. Und 2020 hat er eingeräumt, in irgendeiner Fernsehshow war das, glaube ich, dass er sich aus dem Bierdeckel verrechnet hat.
Naja, also von daher, ja, also wird auf jeden Fall spannend, der Wahlkampf, der uns jetzt noch 2 Monate dann halt blüht und mal gucken, was wir dann am Ende bekommen und mal
Axel, du hast
schauen.
gerade die FDP erwähnt, ja, da muss ich mal kurz reingrätschen, weil die FDP hat in ihrem Wahlprogramm, kann man das ja noch nicht nennen, aber das, was man jetzt nachlesen kann, da steht drin, sie wollen die Psychotherapieplätze, aktuell in Köln, glaube ich, unter 6 Monate ist kein Psychotherapieplätze bekommen, unter 4 Wochen schrauben. Na, das ist mal eine Benchmark, da werden wir sie dran messen, also wenn die FDP in die Regierung kommen sollte. Was nicht so ganz unwahrscheinlich ist, dann werden wir sie genau an diesen Zahlen auch messen. Und was Sie auch gesagt haben oder was Sie aktuell sagen, ist, Medikamente sollen schneller zugelassen werden. Zulassungsprozesse sollen beschleunigt werden. Dann steht aber in Klammern, nicht auf Kosten der Patientensicherheit. Ich habe mir in meinen Aufzeichnungen so einen kleinen Smiley dahinter gemacht. Ja,
Vor allen Dingen jetzt gerade, ne, weil du was sagst, ein Smiley. Wie wollen die denn eine Zulassung von Medikamenten oder Impfstoffen noch schneller machen als unsere Corona, als unsere Corona-Impfstoffe? Also das ist ja schon noch mal ein Ding. Also da noch mal einen draufzusetzen, da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren soll.
ja, da musste ich auch wirklich drüber schmunzeln, als ich das gelesen habe, weil die FDP hat schon mal für so ein Turbo im Zulassungsverfahren gesorgt. Das war, lass mich kurz überlegen, das war so um die 2010 war das, glaube ich. Und ich meine, wir hätten schon mal in einer der Podcast-Episoden zu diesem Fall auch berichtet. Es gibt nämlich in Köln ein Institut, also Köln ist wirklich Hauptstadt, ne? Deswegen kommt unsere Podcast ja auch aus Köln, logisch.
Selbstverständlich.
Gibt es ein Institut, das heißt IQWiG. Das ist das Institut für Qualität im Gesundheitswesen, so nenne ich das jetzt mal. Ich weiß nicht ganz genau, wie die Übersetzung heißt. Und dieses IQWiG-Institut prüft neue Medikamente. Und wir haben ja mit der Laura Dahlhaus, die Hausärztin, vor zwei, drei Folgen haben wir mit ihr intensiv gesprochen. Übrigens ein sehr tolles Buch, was sie gemacht hat. Medizin zwischen Macht und Moneten. Du hast es auch, glaube ich, auch gelesen.
Ja, noch nicht
Also
ganz durch, aber
kann ich nur
ja.
jedem Zuhörer empfehlen, weil das auch wirklich für jedermann ist, also der sich ein bisschen für Gesundheitswesen interessiert. Und zwar aus Perspektive der Hausärztin oder eines Hausarztes. Denn meine Mutter, die zu einem Hausarzt geht, die hat ja überhaupt keine Ahnung, wie so ein Gesundheitswesen funktioniert. Und die sieht ja nur was nicht funktioniert. Der Arzt hat mich wieder nicht angeschaut. Der Arzt hat nur in seinem Computer rumgehackt. Der Arzt hat mich noch nicht mal richtig untersucht. Der Arzt wollte mir keine Überweisung schreiben und all diese ganzen Themen, die dann immer mal wieder in den Gesprächen so rauskommen. Und was die Laura da sehr gut hinbekommen hat, ist einfach mal Fälle aufzuschreiben. Ja, ich glaube, 15 oder 18 Fälle hat sie dort beschrieben und hat anhand dieser Fälle dann diese Absurdität des Gesundheitswesens mal dargelegt. Also, wo sie dann versucht, über Telefon, über teilweise ja auch noch Faxgerät, ja, das ist ja wirklich kompletter Irrsinn, dass es sowas überhaupt noch gibt, versucht dann mit irgendwelchen Kliniken Kontakt aufzunehmen, mit bestimmten Gesellschaften Kontakt aufzunehmen, um bestimmte Dinge zu beschleunigen. Ja, wie zum Beispiel, ich erinnere mich an einen Fall, da ging es um jemanden, der relativ schnell wieder eingegliedert werden musste, brauchte aber eine Überweisung zu einem Facharzt und die Überweisung zum Facharzt 3 Monate. Das heißt, erst in 3 Monaten die Diagnostik und dann erst nach 3 Monaten die Entscheidung, was eigentlich mit diesem Patienten weiterhin passieren soll. Klar, dass sich der Arbeitgeber beschwert, klar, dass der Arbeitgeber sagt, hey, das kann ich mir vielleicht nicht leisten. Kleiner Betrieb, Handwerksbetrieb, ja, wo ein wichtiger Mann ausfällt. Ich habe gerade vor einer Woche gehört, hier, das ist ein Bekannter von mir, der einen kleines Mini-Bauunternehmen hat, dem sind jetzt zwei, drei Leute weggebrochen. Und dann bricht dir die ganze Firma weg. Ja, weggebrochen durch Rückenschmerzen, durch was auch immer. Und wenn du jetzt 3 Monate auf einen Facharzttermin brauchst, nur um die Diagnostik zu bekommen, irgendein CT vom Rücken, um zu sehen, ob das ein Bandscheibenvorfall ist oder was auch immer, das kann sich doch die Gesellschaft gar nicht mehr leisten. Ja, also was ist denn da alles wirklich im Argen? Ich bin jetzt auch kein Superexperte für das Gesundheitswesen, aber zurück zum IQWiG-Institut. Das
Aber
IQWiG-Institut.
nochmal ein kurz, bevor du aufs IQWiG, nochmal einmal zu dem Buch, weil du hast eben auch so gelacht. Ich lache da ja auch manchmal drüber, was für Fälle die Laura da beschreibt. Aber auf der anderen Seite, das möchte ich noch gerade erwähnen, du hast diesen Fall genannt, dass man halt ganz lange zu Fachärzten irgendwie für eine Diagnose oder sowas braucht. Und einen Fall, der ist da beschrieben, und das ist halt wirklich nicht mehr lustig, dass es halt fast 6 Monate gebraucht hat, bis der Patient eine Operation bekommen hat. eine notwendige Operation, aber so lange beim Arbeitgeber dann immer wieder krankgeschrieben wurde, dass er dann nachher seinen Job auch verloren hat, ne? Und solche
Ja,
Sachen
genau.
sind halt dann auch nicht, wirklich nicht witzig. Also wir haben echt viele Sachen, wo man auch über unser Gesundheitswesen schmunzeln kann, was es denn alles da gibt. Aber im Grunde genommen sind wir als Patienten davon betroffen. Und wenn es dann jemanden erwischt, der dann wirklich arbeitslos wird aufgrund einer fehlenden Behandlung, ist das wirklich auch nicht mehr schön. Und das ist wirklich zu überdenken, unser Gesundheitssystem. Aber da kommen wir ja noch drauf. Jetzt wieder zu deinem Ickweg. Ja, warte, ich habe es nämlich ganz kurz nochmal nachgeguckt, damit wir auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das richtig benennen. Und zwar das Ickweg ist das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Wir haben es auch, glaube ich, schon mal verlinkt. Du hast ja gesagt, wir haben es schon mal erwähnt. Ja, haben wir, aber nichtsdestotrotz wird nochmal verlinkt. Auf jeden Fall.
Ja, und jetzt nochmal die Kontroverse. Die FDP möchte die Zulassungsverfahren beschleunigen. Übrigens Herr Merz auch. Herr Merz möchte, dass Deutschland wieder zu einem absoluten Top-Pharma-Standort wird. Was man ja aus wirtschaftlicher Sicht auch durchaus verstehen kann, ist für mich auf der Ebene nachvollziehbar. Allerdings werden natürlich die Zulassungsverfahren so beschleunigt werden, dass die Patientensicherheit dann nicht mehr gewährleistet ist. Das ist eine ganz andere Frage. Und diesem Thema hat sich mal ein oberster Arzneiprüfer damals gestellt, nämlich der Peter Sawicki, der heute Hausarzt ist, ich glaube irgendwo in Oberhausen oder ich habe es mal irgendwo nachgeschaut. Und der gute Peter Sawicki, Herr Professor für, ich glaube, Medizin, bin ich ganz sicher, spielt auch in diesem Zusammenhang keine ganz große Rolle. Der hat auf jeden Fall immer Arzneimittel, neue Arzneimittel geprüft und zwar auf Zusatznutzen. Und Zusatznutzen bedeutet ja dann, dass die Krankenkassen auch dieses Medikament entsprechend übernehmen, wenn es angewandt werden soll, wenn es verschrieben werden soll. Und er hat halt relativ häufig gesagt, okay, statistische Analysen zeigen, hier gibt es keinen Zusatznutzen, also können wir als Gesellschaft dieses Medikament auch nicht zulassen. Ja? Oder zulassen ja, aber eben nicht von den krassen Kassen erstattungsfähig machen. Und wenn man sich jetzt vor dem Hintergrund überlegt, wir haben Kostensteigerungen im Gesundheitswesen. Jedes Medikament oder jede Indikationsklasse, besser gesagt, hat alle 7 Jahre etwa eine Steigerung, eine Verdopplung der Arzneimittelausgaben. Nehmen wir mal nur Krebs. Alle 7 Jahre verdoppeln sich die Ausgaben für Krebserkrankungen. So, und die spiegeln sich dann letztendlich wieder in steigenden Krankenkassenbeiträgen. Da fragt man sich, Axel, du bist ja jetzt am Puls der Zeit sozusagen, ja, wo soll das Ganze hinführen? Wir haben ja schon mal ein Gespräch geführt mit einem CEO, der gesagt hat, ja, es führt irgendwann in den Abgrund oder vor die Wand oder wo auch immer hin. Auf jeden Fall wird das ja nicht mehr ewig so stattfinden können. Und hier haben wir einen absoluten Widerspruch. Auf der einen Seite sagt die Politik, wir müssen schneller zulassen. Was man wiederum verstehen kann, wenn man es global sieht, weil viele andere Länder lassen schneller zu. Das heißt, wir verlieren an Boden, wenn zum Beispiel die USA oder Asien schneller Medikamente zulässt. Auf der anderen Seite müssen wir uns die Frage stellen, okay, wer bezahlt denn das Ganze? So, und wenn das die Allgemeinheit über Steuergelder nicht direkt, sondern über die KV-Beiträge finanziert, dann gehen wir irgendwann Richtung 20%, vielleicht weiter darüber hinaus und dann weiß ich persönlich nicht mehr, wo das Ganze enden soll.
Ich auch nicht im Moment. Es müssen auf jeden Fall andere Lösungen her. Darüber können wir gleich noch diskutieren. Du hast es gerade gesagt. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, weil du gerade auch Krankenkassen ansprachst. Zulassung, Medikamente, Impfstoffe, da sind wir genau im Thema. Wie viel hat die Bundesregierung denn 2022 für die Covid-Vakzine ausgegeben, Jens? Schätz mal.
Ich habe, glaube ich, nur die Europazahlen im Kopf. Das war irgendwas mit 700 Milliarden.
Also Europa habe ich jetzt nicht gefunden, aber hier für Deutschland oder nicht recherchiert, sagen wir mal so. Aber Deutschland stand 2. Juni 2022 6,8 Milliarden Euro hat die Bundesregierung für die Corona-Impfstoffe ausgegeben. Und wir waren ja
Dann sind
gerade schön
700
bei.
Milliarden ein bisschen hoch, dann
Ja.
müssen wir noch mal recherchieren.
Müssen wir nochmal recherchieren, aber 6,8 Milliarden, das ist halt. Das ist halt recherchiert. Das ist auch Fakt. Stand 2. Juni. Ich werde das auch verlinken. Kann man alles nachlesen. Und wo wir gerade schon bei Ökonomisierung, bei schnellen Zulassungszahlen, bei Kosten waren. Wir haben es ja auch schon mal in der Vorbesprechung gehabt. Die Kosten für die Krankenkassen, jetzt ist es ja raus, die werden steigen. Einige Krankenkassen verdoppeln die Zusatzbeiträge und. Und jetzt muss man sich ja einfach mal vorstellen, 6,8 Milliarden hat die Bundesregierung bezahlt. Die Bundesregierung hat ja auch nur Geld von uns Steuerzahlern. Das heißt also, erstmal hat die 6,8 Milliarden aus Steuergeldern, aus Staatsgeldern, hat die erstmal quasi vorfinanziert. Und irgendeiner muss es am Ende ja aber wieder bezahlen. Also durch Steuergeldern wurde die 6,8 Milliarden ausgegeben. Irgendwo muss es ja gegenfinanziert werden und. Naja, auf jeden Fall, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Die ganzen Ausgaben des Bundesamt für soziale Sicherung hat für die Vergütung von Impfungen, Impfzentren, Bürger- und PCR-Tests, Schutzmasken, Ausgleichszahlungen für die Krankenhäuser und Corona-Arzneimittel bis Ende Juni 2022 46,4 Milliarden Euro ausgegeben. Zusammen mit den Impfstoffen, also wenn man das zusammenrechnet, sind das 53,2 Milliarden Euro, die die Bundesregierung ausgegeben hat, um die Corona-Pandemie einzudämmen, abzuschwächen, wie auch immer. So, und jetzt müssen diese 53 Milliarden ja wieder reingeholt werden.
Die werden jetzt eingesammelt. Liebe Zuhörer, die werden jetzt nicht durch den medizinischen Fortschritt, sondern durch die Vorfinanzierung eingesammelt, ja?
Genau. Und 2022, den Artikel, ich werde ihn ja verlinken, haben die Krankenkassen, also so wird es in dem Artikel berichtet, schon eine Milliardenlücke befürchtet. Und wie es kommen musste, gibt es eine Schätzung schon 2022, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen 2023, also im vorigen Jahr, dass denen rund 17 Milliarden Euro fehlen werden. So, und jetzt ist es na klar, also ich meine, lösungsorientiert sammelt man jetzt Geld über die Krankenkassenbeiträge ein. So, und das, was du sagtest, es ist halt nicht nur der medizinische Fortschritt, die besseren medizinischen Geräte, die Infrastruktur, also die ganze digitale Infrastruktur, in die investiert wird, die dadurch finanziert wird. Nein, auch die Impfstoffe müssen natürlich wieder refinanziert werden, weil der Bund hat das ausgegeben und irgendwo muss das Geld ja von den Krankenkassen wieder eingenommen werden. Und deshalb erfahren wir unter anderem auch jetzt wieder Erhöhung der Krankenkassenbeiträge.
Aber das Spielchen läuft ja eben schon sehr, sehr lange. Ja, ich hatte ja gerade den Herrn Sawicki erwähnt. Den Fall vielleicht noch mal ganz kurz aufgerollt. Damals gab es eine CDU-FDP-Regierung und da wurde im Koalitionsvertrag schon eingeschrieben, dass die Zulassungen schneller laufen müssen. Und dann hat man natürlich direkt diesen Herrn Arzneimittelprüfer im Visier gehabt, ja, so nach dem Motto, der muss jetzt weg. Weil wenn der nicht weg, dann nicht schneller zugelassen, dann Standort Deutschland in Gefahr. Und das hat der Spiegel am 21.01.2010 als Sieg der Pharmaindustrie gefeiert. Denn eine negative Bewertung durch das Institut war gleichbedeutend mit, die Mittelchen werden nicht von der KV übernommen. Und was hat man dann gemacht? Ich kann mich noch erinnern, dass dann plötzlich in der Tagesschau so eine Dienstwagenaffäre kam. Und ich habe das mal nachgelesen, was da eigentlich hinterstand. Die Dienstwagenaffäre bezog sich auf 1.121,40 Euro, die der Herr Sawicki offensichtlich nicht ganz gut abgerechnet hat. Also da ging es irgendwie um Parkquittungen, um Mautgebühren und ja, sowas dergleichen. Und du weißt ja, wenn Leute einen Dienstwagen haben, ihm wurde ein Dienstwagen laut Vertrag auch zugesichert, dann fahren die eben auch da mal privat mit. Ja, und am Ende des Jahres setzt du dich da mal einfach hin und dann zählst du die ganzen Quittungen durch. Was ist privat, was ist Geschäft? Und hier ist dann vielleicht der ein oder andere mal in den falschen Schuhkarton gewandert. Wie auch immer das gewesen ist, keine Ahnung. Wir können ihn ja mal selber fragen. Ich würde ihn da gerne mal einladen in unseren Podcast, weil dieser Fall zeigt so wunderbar, wie das ganze Spielchen läuft. Also wenn man, und hier sprechen wir über Zulassungsinstitute oder Zulassungsbehörden oder Behörden, die sich mit Qualität beschäftigen. Und da geht es um evidenzbasierte Medizin, Axel. Evidenz, nicht eminenzbasierte, sondern evidenzbasierte Medizin, die sich auf ganz bestimmten Kriterien beruft. Und diese Kriterien werden dann durch die Politik, das haben wir ja auch bei Corona gesehen, auch da ist der Professor Sönnigsen damals zurückgetreten, ja, der auch der Leiter einer wichtigen Institution war, bezogen auf evidenzbasierte Medizin. Und ja, so werden dann einfach unliebsame Leute sozusagen entsorgt, in Anführungsstrichen, entlassen. Und ich habe dazu noch eines gefunden. Es gab vorher auch schon ein internes Papier, dass der Herr Sawicki durch einen industriefreundlichen Prüfer ersetzt werden sollte. Das war also damals schon Absprache, deswegen ist das auch in den Koalitionsvertrag gelandet. Und es ging halt letztendlich um die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland. Da geht es ja jetzt auch wieder drum. Das will der Herr Merz auch weiter fördern. Aber da müssen wir uns natürlich die Frage stellen: Auf der einen Seite fördern wir das Ganze. Ja, wir holen große Giganten hier nach Deutschland. Da werden halt diese Abnehmspritzen in Serie produziert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wo holen wir denn die Kohlen wieder her? Dann holen wir sie wieder aus dem Volk. Das Volk zahlt wieder einen halben Prozent mehr. Ja, und irgendwann ist das Ende der Fahnenstange erreicht, weil es ja kein freier Markt ist. Ja, denn dieser Markt bedient sich ja aus den Steuertöpfen der Gesellschaften. So, von daher,
Ja, ist zum Teil sehr bedenklich. Und was du auch gesagt hast, also einmal, wenn der Herr Sawicki uns jetzt zuhört, dann ist er recht herzlich bei uns eingeladen. Darüber sollten wir mal sprechen. Er praktiziert übrigens in Duisburg und ist Facharzt für Innere Medizin. Und das werden wir auch verlinken. Aber was du gerade gesagt hast, ist ja noch viel bedenklicher, weil am Ende des Tages bei diesen Zulassungen geht es ja um die Menschen. Es geht um die Gesundheit jedes Einzelnen und an der einen oder anderen Stelle, das sickert ja jetzt auch mehr und mehr durch, war das ja doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so eine gute Idee, mit der Corona-Impfung so schnell zu schießen. Denn jetzt, wir sind noch mal bei den Wahlprogrammen, ich habe auch bei den Grünen reingeguckt, denn jetzt ist es so, muss man halt Programme aufsetzen gegen Long-Covid. Da werden Programme aufgesetzt oder sollen aufgesetzt werden, um solche, die Menschen, die dort Schäden davongetragen haben, ich nenne es jetzt mal Schäden davongetragen haben, in welcher Art auch, in Art und Weise auch immer, sollen jetzt halt besser versorgt werden, sollen in Vorsorgeprogramme eingezogen werden. Ja, vielleicht muss man darüber wirklich mal nachdenken. Und wenn man dann noch darüber nachdenkt, dass es 1.000 Euro waren, von denen du gerade gesprochen hast. Ich möchte nicht von den Millionen reden, an die sich unser Bundeskanzler in der Cum-Ex-Affäre nicht mehr erinnern kann. Also da wird dann auch mit zweierlei Maß gemessen.
ja, Axel, und wie ich gelesen habe, ist auch Herr Merz nicht ganz unbeteiligt gewesen, denn Herr Merz hat auch in einer Kanzlei offensichtlich gearbeitet in Düsseldorf, die auch an diesen Cum-Ex-Geschäften offensichtlich mitverdient haben. Das mal so als Hypothese in den Raum. Ich will jetzt hier nicht einzelne Politiker durch den Kakao ziehen, aber du hast Corona-Pandemie erwähnt. Da ist mir ganz zufällig hier eine relativ neue, junge, frische Studie ins Haus geflattert. Und zwar vom 18. Dezember 2024 aus einem Infektionsimmunologieorgan, also einem Journal. Und die Studie kommt aus Brasilien. Bewertung des Post-Covid-Mortalitätsrisikos bei als schweres akutes respiratorisches Syndrom eingestuften Fällen in Brasilien. Eine mittel- und langfristige Längsschnittstudie. Was da sehr interessant ist dran, Axel, ist die Tatsache, ich lese das einfach mal vor. Langfristig hat unsere Studie beim Vergleich von geimpften und nicht geimpften Personen ergeben, dass sich das Sterberisiko bei geimpften Personen verdoppeln kann. Und zwar haben sie festgestellt, dass kurzfristig, also im mittelfristigen Zeitraum, haben sie das hier genannt, nach der Covid-Impfung war das Sterberisiko der Geimpften um 8% gesunken, während sich das Sterberisiko der Geimpften im langfristigen Zeitraum nach der Covid-Impfung fast verdoppelte.
Das ist bedenklich.
So, jetzt muss man sich mal überlegen, Verfahren werden teleskopisiert, ja, um das nochmal kurz zu erklären, da werden einfach einzelne klinische Phasen werden dann zusammengeschoben, wie so eine Angel, die man wieder zusammenschiebt, nachdem man seine Pose wieder eingerollt hat und dann den Kanal oder den See verlässt. Ja, so werden dann die Zulassungsstudien immer weiter zusammengeschoben, um Impfstoffe oder auch andere Medikamente schneller zuzulassen. So, das macht aus der ökonomischen Brille vielleicht durchaus Sinn. Die Frage ist, ob man das gesundheitswissenschaftlich vertreten kann.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr bedenklich. Wir werden die Studie verlinken, da kann jeder noch ein bisschen nachlesen.
Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Der letzte Satz, der ist nochmal sehr schön. Weil kannst du dich erinnern, wie oft Herr Lauterbach nebenwirkungsfrei erwähnt hat?
Ja, das kann
Hast
man
du es mal,
wahrscheinlich.
hast du es damals gezählt?
Das mu muss man wahrscheinlich mal googeln, was nebenwirkungsfrei, wie oft, aber hunderte Male. Hunderte Male, schätze ich.
Die Autoren schreiben in ihrem Outcome: Es besteht eine große Wissenslücke in Bezug auf die negativen Auswirkungen von Massenimpfungen in einer realen Umgebung, wie sie langfristig zu erwarten sind. Und es werden weitere Studien durchgeführt, um die zugrunde liegenden biologischen Mechanismen aufzuklären und die Kausalität zu ermitteln. Tja.
Da muss man erstmal durchatmen.
Das ist jetzt 3 Jahre nach Zulassung. Ja, also 3 Jahre nach Zulassung haben wir große Fragezeichen. Wir wissen nicht, was sich langfristig daraus ergibt. Kurzfristig haben wir gesehen, ist die Quote ein bisschen runtergegangen, mittel- und langfristig sogar hochgegangen, ne, die Mortalitätsquote. Und wenn ich jetzt mal in meine Praxis gehe, in meine Beratungspraxis, dann habe ich sehr viele Fälle, Axel, gehört von Leuten, die zweite, dritte Impfung, danach eine schwere Infektion und dann tatsächlich diese Long-Covid, Post-Covid-Symptome dann so richtig durchgeschlagen sind. So, und davor haben ja auch schon viele vorher gewarnt, nämlich zum Beispiel vor diesem Phänomen der impfverstärkenden Antikörper, was ja heute irgendwie keiner mehr thematisiert. Ich habe mich damals gewundert, dass kein Immunologe, kein Virologe da aufgeschrien hat und gesagt: Leute, wir können nicht permanent boostern, boostern, boostern. Damit schieben wir vielleicht die Antikörper hoch, aber wir wissen gar nicht, was wir mit dem Immunsystem machen auf Dauer. Ja, weil welche Impfung führt man 3, 4, 5 Mal durch? Fragezeichen. Dann müssen wir weit in die Historie gehen und du wirst wahrscheinlich keine finden, die man immer wieder geboostert hat. Von daher. Naja, du hast gerade die Ausgaben, die Kosten erwähnt, ja, was uns das als Gesellschaft letztendlich kostet und wir werden es ab nächstem Jahr anfangen zu tilgen.
Auf jeden Fall. Und ich finde diese Studie oder die Aussagen da drin sehr bedenklich, auch in Bezug auf die Gesundheit, ne? Also du sagst es ja, also ökonomisch gesehen ist es vielleicht gut, schneller zuzulassen, aber welche Kosten hat das hinten raus? Und die Kosten tragen dann halt immer die Patienten und die halt nicht, auch nicht so, sage ich jetzt mal, vielleicht so einen Bildungsstand haben, die Informationen haben, was mit Impfungen überhaupt geschieht, ne? Und die verlassen sich dann halt auf die Politik, auf die Gesundheitspolitik und zahlen am Ende hohe Kosten, wo keiner einschätzen konnte, wie es ausläuft halt, ne? Normalerweise werden Impfstoffe halt in langjährigen Studien ja getestet, auch erste, zweite, dritte Stufe, bevor dann erstmal an Tieren oder irgendwie anders im Labor getestet und dann erst Humanstudien. Und von daher muss man sagen, schießt man manchmal ganz schön schnell. Ja, was ich eben anführte, ne, Jens, wir beschäftigen uns ja mit vielen Themen, gerade was so Gesundheit angeht. Und wir sind auch, was die Gesundheitspolitik angeht, auch immer kritisch. Aber wir versuchen ja auch immer Lösungen anzubieten und Lösungen zu finden. Prävention ist eine unserer Lösungen auf jeden Fall. Und jetzt haben wir auch wieder einige kritische Punkte, die wir hier angemerkt haben. Und ich habe mal noch was Positives rausgesucht, das wirklich positiv ist. Aber wie wir gestern schon im Vorgespräch gesehen haben, dann auch wieder vielleicht was Negatives nach sich zieht. Und zwar das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, BVL nennt sich das, hat die Zulassung der glyphosathaltigen Pestizide beendet. Wir hatten ja schon mal in einem Podcast erwähnt oder einen Podcast drüber gemacht, dass Glyphosat nochmal verlängert wurde, haben uns da auch wieder über unsere Politik geärgert, die nämlich nicht dagegen gestimmt hat, wie es im Koalitionsvertrag drin steht, sondern man hat sich enthalten und hat gesagt, ja, man hat ja nicht dafür gestimmt. So kann man das auch verdrehen. Aber jetzt wurde Roundup, Powerflex und Tender GB Forte wurde genau die Zulassung widerrufen und der Abverkauf ist nur noch bis 16.05.2025 erlaubt und der Verbrauch.
Insgesamt oder nur für den Privatbereich?
Das konnte ich nicht rausfinden. Das müssten wir nochmal schauen, ob das insgesamt oder nur für den
Ich
Privatbereich
vermute
ist.
mal für den Hobbygärtner
Für den Hobbygärtner, weil
und
dieses
nicht für die Landwirtschaft.
weil das Roundup Powerflex, so wie ich mich erinnern kann, ist, glaube ich, so eine kleine Dose, die für den Rasen und für Unkraut im Garten zur Verfügung steht. Also wahrscheinlich eher für den Hobbygärtner. Und nicht für den professionellen Agrarwirt. Naja, aber es ist auf jeden Fall ein kleiner Erfolg. Und das ist ja wieder ein Punkt, den wir auch mal anmerken müssen. Es geht halt weiter. Aber wie du dann gesagt hast, dass Monsanto bzw. Bayer für 2027 schon wieder ein neues Unkrautvernichtungsmittel oder ein neues Pestizid in petto hat. Also von daher werden uns die Themen auf jeden Fall nicht ausgehen, aber wir können ja erstmal diese Zulassung oder diese Widerrufung der Zulassung schon mal als kleinen Erfolg feiern. Das macht auch die Deutsche Umwelthilfe. Die hat nämlich so eine Pestizidklage eingereicht und aufgrund dessen ist das jetzt widerrufen worden.
Ja, für die Hobbygärtner und die, die Nachbarn haben, vielleicht keine schlechte Message. Vielleicht sollten wir, Axel, dann doch noch mal kurz auf die Wahlprogramme eingehen, weil da auch gibt es durchaus positive Anzeichen. Aber die Frage ist ja, wie wird das Ganze dann am Ende ausgestaltet? Ich habe mal ein bisschen intensiver in das Wahlprogramm der CDU geschaut, weil es ist ja sehr wahrscheinlich, dass die CDU mit in der nächsten Bundesregierung sitzt und wahrscheinlich der neue Kanzler auch Herr Merz heißen wird. Und wenn man mal so querliest, dann neben dem Ansatz, dass sich Arbeit wieder lohnen soll, das finde ich auch interessant, ne? Arbeit sollte sich eigentlich immer lohnen. Aber jetzt haben wir die Schere so eng zu, die Sozialschere so eng gestellt, dass kaum noch Abstände sind zwischen denen, die nicht arbeiten und denen, die jeden Tag morgens um 5 aufstehen oder vielleicht noch früher. Aber wenn man mal die Gesundheitsthemen sich anschaut, das ist ja keine schlechte Idee, dass man die Prävention stärken möchte. Also die CDU sagt Mentalitätswechsel, Prävention. Ja, finde ich erstmal gut. Schwerpunkt der Gesundheitspolitik soll sein, eigenverantwortliches Gesundheitskompetenz soll gefördert werden. Ja? Jetzt denken wir mal 3, 4 Jahre zurück. Eigenverantwortliche Gesundheitskompetenz. Ja, und wenn ich da so an Frau Merkel denke, und wenn ich an den Titel ihres Buches denke, was ja gerade überall in den Bookstores liegt, ja, Thema Freiheit, dann war Frau Merkel, die die Freiheit eingeschränkt hat für Minderheiten, die eine Gesundheitskompetenz hatten. die vielleicht sogar Gesundheit studiert haben, die Medizin studiert haben, die therapeutische Berufe studiert haben, die wissen, wie man Studien liest, wie man Studien interpretiert und wie man daraus auch letztendlich eine Gesundheitskompetenz für sich selbst ableitet. Und diese Menschen, die das damals gemacht haben, die wurden massivst diffamiert, da wurde die Freiheit eingeschränkt. Ich habe mir das Grundgesetz auch nochmal durchgelesen. Und da sind ja so einige Punkte drin, wo man dann durchaus stolpert. Lass mich mal ganz kurz schauen. Ja, nochmal zur Wiederholung: Grundgesetz. Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht Rechte der anderen verletzt. Das war ja damals auch die Diskussion, ne? Fremdschutz, wenn es einen Fremdschutz gegeben hätte. Also, wenn ich durch Impfung dafür gesorgt hätte, dass ich das Virus nicht mehr weitergeben kann, dann hätte das ja auch noch einen gewissen Sinn gehabt. Aber das Interessante war ja damals, Axel, dass die Studien längst bekannt waren. Die sind ungefähr Mitte 2021 damals rausgekommen, die gezeigt haben, dass Ungeimpfte genauso infektiös sind wie Geimpfte und dass es da überhaupt gar keinen Unterschied gibt. Und über ein halbes Jahr später hat man dann bei uns in Deutschland noch die allgemeine Impfpflicht diskutiert. Also diese Dinge, wenn man sich jetzt das Grundgesetz durchliest, wenn man sich die Wahlprogramme durchliest, wenn man dann das auf die Corona-Pandemie reflektiert und wie schnell das ja ging, auch mit der Einschränkung der Grundgesetze, und das Ganze basierend auf einer wissenschaftlichen, boah, wie soll ich das nennen? Sollen wir das Lüge nennen? Haben die das gewusst oder haben die das nicht gewusst? Haben die Literatur gekannt? Haben die sich an wissenschaftlichen Kriterien orientiert? Stichwort Herr Lauterbach, der ja die Wissenschaft immer so hochgehoben hat in den ganzen Talkshows, der ja gesagt hat, die Studie und jene Studie. Man wusste nie genau, welche Studie er eigentlich meint. Er hat immer die Wissenschaft in Geiselhaft genommen, hat gesagt, die Wissenschaft sagt.
Also nachdem, was wir alles so gelesen und gehört und recherchiert haben, würde ich sagen, also Lüge ist natürlich ein hartes Wort, aber wir haben ja jetzt auch gesehen, diese RKI-Files, die freigegeben wurden und wo zum Teil ganze Seiten geschwärzt waren und wo gesagt wurde, ja, man hat das getan, um Mitarbeiter zu schützen. Jetzt kommt aber raus, wenn man sich die RKI-Files dann alle mal durchliest, die sind ja auch veröffentlicht, dass das gar nicht zum Schutze der Mitarbeiter war, sondern dass da Aussagen von Mitarbeitern drinstehen, die halt der Regierung empfehlen, halt nicht so harte Lockdowns durchzuführen, die Grundrechte nicht so einzuschränken, wie es letztendlich getan wurde. Und von daher muss man auf jeden Fall irgendwie schon einen leichten Vorsatz oder einen groben Vorsatz unterstellen, dass dort Sachen von einem unabhängigen Institut eigentlich gesagt wurden und dass eigentlich die Bundesregierung beraten soll, das ist der Auftrag, und dass man aber nicht auf diese Wissenschaftler, auf die Stimmen des RKIs hört. Also das ist natürlich, da handelt man, denke ich mal, grob vorsätzlich. Das kann man wohl schon sagen.
Grundgesetz, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Um diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Also hätte man jetzt die allgemeine Impfpflicht eingeführt, das wäre natürlich temporär eingeführt worden, das wäre jetzt keine Haft für die nächsten 100 Jahre gewesen, dann, naja, dann wären Teile der Bevölkerung abhängig davon gewesen, wann dieses Gesetz wieder kassiert wird. Und wenn man jetzt die Wahlprogramme liest und man liest dann so einen Satz wie Mentalitätswechsel, Prävention, Schwerpunkt der Gesundheitspolitik, eigenverantwortliche Gesundheitskompetenz soll gefördert werden, dann passt das irgendwie für mich nicht so ganz zusammen. Axel, wie siehst du das?
Ja, definitiv sehe ich genauso. Das passt überhaupt nicht zusammen, weil plötzlich soll so ein Mentalitätswechsel quasi verschrieben werden. So hört es für mich an. Und ja, ich bin da auch sehr skeptisch, aber wir werden das natürlich weiter verfolgen. Ja, Jens, du sagst es gerade, ne, Wahlprogramm der CDU. Die CDU plädiert halt dafür einen Wechsel in der Gesundheitspolitik. Das ist der Schwerpunkt der Sozialpolitik der CDU-CSU. Und sie überschreiben ihr Programm ja auch mit Politikwechsel für Deutschland. Und wenn da wirklich was angedacht ist, dann lassen wir uns von dem überraschen. Wir aber schauen ja immer auch lösungsorientiert nach vorne und haben mal geschaut, wie es in anderen Ländern organisiert ist und wie die mit der Gesundheit umgehen und was dort so passiert. Wir haben mal zwei Beispiele, einmal Japan und einmal Dänemark. Und Japan, das japanische Gesundheitssystem, also ich habe da so ein bisschen was recherchiert, wenn man das so zusammenfasst, ist bekannt für seine Effizienz und auch sehr hohen Versorgungsstandards. Und was man aber auch in Japan hat, ist eine gleichzeitig relativ günstige Gesundheitsversorgung, die für die komplette Bevölkerung sichergestellt ist. Wie ist das organisiert? Es gibt zwei Hauptsysteme in Japan. Einmal zwei Hauptkomponenten. Einmal gibt es so ein nationales Versicherungssystem. Das ist für Angestellte. Und dann gibt es noch das nationale Gesundheitsversicherungssystem. Das ist dann für Selbstständige und Nicht-Erwerbstätige. Und die Bürger in Japan zahlen diese Beiträge zur Gesundheitsversicherung basierend auf ihrem Einkommen und auch auf ihrem Status. Also in Japan ist es ja noch mehr eher so statusgeprägt, die Arbeiterklasse, dann gibt es halt noch andere Hierarchien, also eine andere Status. Und die Arbeitnehmer zahlen wie hier einen Teil und der Arbeitgeber zahlt einen Teil. Und in der Regel tragen aber die Patienten, und jetzt kommen wir halt zur Prävention oder zur Eigenverantwortung, was auch die CDU gerne möchte, zahlen in der Regel aber so ungefähr 30% der Gesundheitskosten selber. Und die Versicherung zahlt dann halt die restlichen 70%. Das heißt also, es gibt eine hohe Eigenbeteiligung. 30% finde ich relativ hoch. Dadurch sind aber die Gesundheitskosten für den Staat etwas geringer. Und was damit erreicht wird, ist, dass es halt für diejenigen, die bedürftig sind und die wirklich schwere Erkrankungen haben, dass es da auch reduzierte Kosten gibt. Das heißt also, die müssen halt nicht die ganzen 30% bezahlen. Und das finde ich vom Ansatz her gar nicht schlecht. Und es gibt auch Präventionsanreize in Japan. Und zwar Gesundheitsmaßnahmen wie regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, Check-ups. Und das wird auch nachverfolgt. Jens, wir hatten es auch schon mal diskutiert. Das wäre halt vielleicht super auch für uns, dass man halt einmal im Jahr oder wie auch immer so einen Status erhebt und dann einfach schaut auf bestimmte Kriterien von Werten, wie die sich entwickeln. Und dass man halt diese Prüfungen halt regelmäßig einbaut und dafür dann irgendwelche Goodies bekommt, Reduzierungen auch in den Kosten. Das ist wahrscheinlich auch ein Weg, den man da gehen könnte. Denn auch in Japan haben Arbeitgeber die Möglichkeit, so ein Gesundheitsmanagement zu etablieren und die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu fördern. Und dieses Anreizsystem dann auch halt steuerlich, also für die Firma geltend zu machen, um dadurch auch die Kosten für die allgemeine Gesundheitsversorgung zu senken. Und das finde ich schon eine gute Sache. Was sagst du dazu?
Ja, es geht ja in letzter Instanz immer um Motivation und man muss halt auch seine Gesundheit irgendwo auch im eigenen Blick haben, in der eigenen Hand, so sagen wir ja immer. Aber wer weiß, dass er so hohe Zuzahlungen hat, der wird natürlich mit seinem Körper auch ein bisschen anders umgehen. Ja, der wird vielleicht mehr darauf achten. 30% ist natürlich ja, schon eine dicke Nuss, ja, die da zu bohren ist für jemanden, der dann wirklich unwillkürlich auf irgendeine Krankheit stößt, dann wird das schon schwierig für Leute aus der Mittelschicht, dann für Operationen, die teilweise in die fünf-, sechsstelligkeit gehen können, dann zu finanzieren. Ich denke gerade über die Beitragsbemessungsgrenze nach, ja, die du ja auch kennst.
Ja.
Die wird jetzt wieder angehoben, minimal auf, ich glaube, 66.000 Euro. Das muss man sich überlegen, wer in unserem Land verdient so in diesem Bereich 66.000 Euro. Und wenn wir jetzt mal so überlegen, na, wir haben doch eigentlich das Solidarprinzip, dass die Stärkeren die Schwächeren unterstützen sollen. So, aber wenn die Stärkeren oberhalb von 66.000 Euro sofort aus diesem System ausscheren können, indem sie sich dann privat versichern, dann wird meiner Meinung nach dieses Prinzip ad absurdum geführt und es wird mit Füßen getreten. Es müsste da auf der einen Seite eine ganz andere Beitragsbemessungsgrenze geben, die müsste vielleicht bei 200.000 oder so liegen. Klar, dann werden weniger Leute privat versichert, dann würde das ganze System private, also PKV und gesetzliche Krankenversicherung würde nicht mehr funktionieren. Aber da muss man, glaube ich, grundsätzlich mal drüber nachdenken, ob man nicht ein Schweizer Modell etabliert. Ja, das ist vielleicht etwas planwirtschaftlich gedacht, ja, etwas mehr weg wieder von der Marktwirtschaft in diesem Bereich. Aber man muss sich auch wieder überlegen, ist das Gesundheitswesen eine Marktwirtschaft? Oder ist es etwas, was vom Staat aus organisiert werden muss, wenn wir jetzt alle einzahlen würden? Beamte, Selbstständige etc., aber wirklich jeder, ohne Ausnahme. Dazu gehören auch unsere Politiker, die Abgeordneten, wenn die alle einzahlen würden. Und dann würden wir auf dieser Basis dann entsprechende Zusatzbeiträge etablieren. Das wäre dann das Modell, was Dänemark fährt. Die Schweiz fährt das auch. Was auf der einen Seite wieder natürlich auch neue Probleme macht, auf der anderen Seite, aber ich habe ein sehr interessantes Interview gelesen von einem deutschen Arzt, der ab und zu mal nach Deutschland wieder zurückkommt und sich dann in dem Dschungel des deutschen Gesundheitswesens nicht mehr zurechtfindet. Er hat gesagt, jedes Mal, wenn er nach Deutschland kommt, Kulturschock. Und das hat er so an praktischen Dingen festgemacht, was, glaube ich, jeder, der im Gesundheitswesen arbeitet, auch nachvollziehen kann. Also es gibt in Dänemark, gibt es keine Papierakten mehr. Es ist alles digitalisiert. Es gibt keine Übertragungsfehler. Also da sitzt niemand mehr, der jetzt händisch eine Zahl von einem Blatt auf das andere Formblatt überträgt. Es gibt eine viel bessere Vernetzung zwischen Hausarzt und Krankenhaus. Jeder Patient kann in seine Arztakte ein, kann seine Arztakte einsehen. Die berühmte Patientenakte, ja, die soll ja jetzt immer mehr auch etabliert werden hier. Aber warum ist das nicht längst so? Das dürfte doch technisch kein Problem sein, dass alle ihre radiologischen Untersuchungen, was auch immer dort in deinem Leben stattgefunden hat, alles dort im Prinzip aufsetzen, aufladen und dann jeder, der diesen Zugang braucht, dann auch bekommen könnte. Man kann Befunde einsehen, Ärzte können Rezepte einsehen von anderen Ärzten, die vorher schon behandelt haben. Das heißt, hier würden dann Doppelbehandlungen wegfallen, etc. Da hat man fast, Axel, den Eindruck, dass das in Deutschland nicht gewollt ist. Man will bewusst Doppelbehandlungen machen. Man will bewusst immer wieder bei Adam und Eva anfangen, um immer wieder, der Patient zahlt immer, er erzählt immer wieder die gleiche Geschichte, ja, bringt Bilder mit, die werden dann nicht benutzt, dann werden wieder neue Bilder gemacht. Und das in Dänemark gibt es keine private und gesetzliche Versicherung. Das ist alles eins. Es gibt keine Zweiklassenmedizin. Wie hat der Arzt gesagt in dem Interview, in Dänemark werden die Privatversicherten nicht gemolken. Das heißt, die Privatversicherten zahlen hier im Prinzip für die, die nicht mehr genügend aus den gesetzlichen finanzieren können. Das heißt, Fälle, die dem Arzt letztendlich die Praxis nicht finanzieren, werden dann zum Teil querfinanziert über die Privatpatienten. Soweit das möglich ist. Deswegen gehen auch immer mehr Ärzte in private Praxen, weil sie einfach auf diese gesetzlichen Kassen keine Lust mehr haben. Oder sie lassen sich eben entsprechend anstellen, damit sie diesen ganzen Formaltiger nicht haben, damit sie diese ganze Bürokratie. Da müsste man, glaube ich, mal als allererstes ran und diese Bürokratie dramatisch abschaffen. Man müsste eine Digitalisierungsoffensive starten. Und dem Arzt wirklich diesen ganzen Quatsch mal abnehmen, damit er sich wirklich wieder um den Patienten bemühen kann und mehr Zeit für den Patienten hat. In Dänemark gibt es eine Behandlungsgarantie. Der Arzt muss binnen 30 Tagen behandeln. Ja, wir haben gerade Überweisung Facharzt, 3 Monate bis zu einer Untersuchung und dann sieht man weiter. Das kann doch alles gar nicht sein. Was wir heute über die Klinikreform diskutieren, ja, was Herr Lauterbach noch auf die Spur gebracht hat, Das gibt es in Dänemark längst. Da gibt es große Zentren, so eine Art Polikliniken und dann gibt es eben eine sehr gute ambulante Landversorgung. Es gibt ein digitales Register, ja, was von jedem im Gesundheitswesen einsehbar ist. Und das macht zum Beispiel auch die Forschung viel einfacher. Klar, hier kann man sich dann entsprechenden Daten, validen Daten bedienen und kann dann das, was das Robert-Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut nicht so richtig hinbekommen haben mit den Daten, könnte man dann viel, viel besser aufsetzen, wenn es mal wieder eine Krise, eine Gesundheitskrise, eine Pandemie oder was auch immer gibt. Und was sagt der Arzt? Es gibt geregelte Arbeitszeiten. 37-Stunden-Woche. Und er sagt, interessanterweise in Dänemark, die haben immer mehr Anfragen von deutschen Studenten, von deutschen Ärzten, die auswandern wollen nach Dänemark, weil sie dieses System nicht mehr aushalten. Und das sollte uns mal zu denken geben, ne? Wir wollen ja lösungsorientiert sein, also sollten wir an den Stellen mal nachdenken, wo die Ökonomisierung komplett durchschlägt auf der einen Seite, wo dann große Aktiengesellschaften von profitieren, aber nicht der Patient.
Ja, das sollten wir auf jeden Fall mal tun. Nachdenken ist ja nie schlecht. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seht, es gibt Lösungen. Jens hat es gesagt, es gibt natürlich dann auch Probleme auf der einen oder anderen Seite. Aber es gibt andere Systeme, die günstiger sind, die trotzdem eine gute Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung sicherstellen. Und das ist aber auch für uns wieder ein Punkt. Ja, wir können auch die neue Regierung an ihren Wahlprogrammen, an ihrer Koalitionsverhandlung nachher am Ende, können wir die wieder messen und haben auch wieder genügend Stoff für unseren Podcast.
Absolut. Aber lass mich nochmal am Ende nochmal ganz kurz meckern. Ich habe in all diesen ganzen Wahlprogrammen habe ich eines nicht gelesen. Und das ist, glaube ich, die Nummer eins. Wenn ich jetzt Bundeskanzler oder Gesundheitsminister werden würde, würde ich das als allererstes ändern. Ändern wollen. Ob das möglich ist, ist eine andere Frage. Aber ich würde es zumindest angehen. Und zwar, wir brauchen wirklich in allen Bereichen eine Digitalisierungsoffensive. Das gilt nicht nur für das Gesundheitswesen, das gilt auch für alle Behörden. Wir sind, Axel, wir sind so rückständig, wenn wir sehen, wie das in anderen Ländern läuft. Ja, da sind wir wirklich 20 Jahre zurück. Und wir sind Ankündigungsweltmeister. Du erinnerst dich noch, wie Herr Lindner damals vor, ich glaube, 8 Jahren war das, 8 Jahre ist das her, seinen ganzen Wahlkampf auf Digitalisierung aufgebaut hat. Er war jetzt 4 Jahre Finanzminister, er war nicht Wirtschaftsminister, aber Finanzminister. Zumindest hat er die Macht, die Kompetenz gehabt, hier an der Stelle etwas zu ändern. Ich habe aus den letzten 4 Jahren wenig bis gar nichts mitgenommen, was sich da verändert hat. Es ist nicht spürbar. Wir haben immer noch keine Glasfaserversorgung, auf dem Land sowieso nicht, aber selbst in der Stadt nicht. Das kannst du ja niemandem mehr erzählen. Wir haben heute so viele Menschen, die im Homeoffice sitzen. Ganze Firmen haben sich rausverlagert aus den Büros in die Homeoffices, soweit das möglich ist, weil sie gemerkt haben, die Arbeit ist sogar effizienter. Vielleicht arbeitet man in der Summe weniger, wenn man zu Hause arbeitet, aber man arbeitet dann, wenn man arbeitet, viel effizienter. Und da sollte sich die neue Regierung mal wirklich Gedanken drüber machen, wie kriegen wir dieses Land komplett modernisiert und die Zeiten von analog sind vorbei. Es darf nirgends mehr ein Faxgerät geben.
So, jetzt machen wir aber hier an dieser Stelle Schluss für diese Podcast-Episode und für 2024. Es bleibt uns beiden einfach nur vielen Dank zu sagen an euch, dass ihr uns eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt, dass ihr geklickt habt, uns geliked habt, uns Mails geschrieben habt. Uns hat sehr viel Spaß gemacht und wird es auch 2025 wieder machen, denn Jens, wie du es gerade auch gesagt hast, wir haben genug Themen noch, die du gerade jetzt auch angeschnitten hast, die wir auch wieder verfolgen können. Und in diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute, einen guten Rutsch, kommt gut nach 2025 und vor allen Dingen gesund, denn das ist das, was es zählt. In diesem Sinne, macht's gut, bis 2025. Und vor dem Abspann haben wir jetzt noch etwas für euch. Ein Gutschein der Firma Natugena. Natugena bietet hochwertige Nahrungsergänzungsmittel in Spitzenqualität. Das Sortiment von Natogena umfasst dabei Natur- und Mikronährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und verschiedene Kräuterextrakte und Vitalpilze in Kombination und als Einzelpräparate. Mit dem Code 13197 bekommst du 10 € Rabatt auf deine erste Bestellung bei Natogena. Geht einfach auf www.natogena.de und löst euren Gutschein ein. Viel Spaß und beste Gesundheit, euer Jens und euer Axel.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.